ARD Sounds.
Alle Jahre wieder, im Sommer, findet auf der Lorelei, also in literaturträchtiger Umgebung, eine moderne Form der Poesie statt, das große Rockfestival.
Rockpalastnacht auf der Lorelei. Internationale Weltstars. Live übertragen in 16 Länder. Der Rockpalast ist eine legendäre Fernsehsendung, die der WDR von 1974 an ausstrahlt. Und das Glanzstück in dieser Reihe ist die Rockpalastnacht. Eine europaweit ausgestrahlte, rund 6-stündige Live-Sendung mit einem Line-up von 3, manchmal 4 Bands. Und dann gab es in den 80ern noch 4 Lorelei-Rockpalast-Festivals mit 5 Bands. Sozusagen als Kirsche auf der Torte.
In knapp 2 Stunden wird es hier losgehen, um 16 Uhr. Dave Edmunds wird den Anfang machen. Danach kommen U2, die Stray Cats und die Steve Miller Band. Steve Miller Band wird hier eine, na wie ich finde, doch schon sehr mutige Tat präsentieren, denn Steve Miller wird hier in einen Löwenkäfig gehen im Lauf seiner Show, seiner Veranstaltung dann.
Von Steve Millers Löwenkäfig werden wir in dieser Folge noch mal ausführlicher hören.
Jemand, der bei fast jedem Rockpalast hier auf der Lorelei dabei ist, das ist die Toilettenfrau. Wie kommen Sie denn hier mit dieser Musik und den Leuten hier klar?
Mitunter ist es sehr schön, aber mitunter ist es ganz beschissen.
Der Rockpalast spielt in der Geschichte der Lorelei-Festivals eine wichtige Rolle. Und deshalb widmen wir ihm auch in unserem Podcast jetzt ein Kapitel. Zeitmaschine an. Ihr hört Folge 4 von
Open Air. Rock unter freiem Himmel. 50 Jahre Lorelei.
Flirt mit den Red Hot Chili Peppers. Wir haben jetzt auf unserer Zeitreise durch die Geschichte der Lorelei-Festivals schon von einigen verrückten Sachen gehört. Vielleicht ist das jetzt ein guter Moment für ein kleines Zwischenresümee.
And the police had erected a drug bust center right next to the stage. And fans set it on fire.
Manches davon fühlt sich von heute aus betrachtet an, als wäre es in einer anderen Welt passiert.
Da war gar nichts. Da war kein Strom, kein Wasser, war überhaupt nichts.
In den 70er Jahren fängt auf der Lorelei alles als Experiment an. Inspiriert von Festivals wie Woodstock. Roh, unperfekt, aber voller Energie.
Genesis was not that big a band. And the people that we got, and I can't tell you how many we got there, but it seemed like it was packed.
Bands wie Genesis stehen für diesen Aufbruch, für Veränderung, für das Risiko, einfach etwas Neues zu wagen. Und mit dem neuen Wind kommt der Erfolg.
You know, putting up stages in the middle of a landscape like that is not an easy job. But a lot of really, really important bands went through that festival.
Die Lorelei wird größer, professioneller, internationaler. Da stehen jetzt regelmäßig große Acts wie zum Beispiel Dire Straits oder The Police auf der Bühne und spielen vor zigtausend Fans. Aber trotzdem ist dieses ursprüngliche Gefühl noch da.
I think The Police and The Straits shared a dressing room, if I remember rightly, at Lorelei.
Backstage wird noch geteilt, nicht abgeschottet. Vieles ist gewachsen, aber noch nicht komplett durchgeplant.
The whole metal thing started to gain momentum. You saw this new fresh energy coming in, which I loved. Yeah.
Gleichzeitig verändert sich auch die Musik. Der Sound wird härter, vielfältiger, manchmal auch widersprüchlicher. Zwischen Prog-Rock, aufkommendem Metal und neuen Pop-Einflüssen erfindet sich eine ganze Szene neu.
Wir können ja gar nicht schön spielen. Oder?
Bisher hat es noch nicht geklappt hier.
Doch, wir haben ein paar schöne Lieder haben wir drin.
Der Deutschrock kommt. Und genau das spiegelt sich auf der Lorelei. Sie ist nicht nur Bühne, sondern auch Seismograph für das, was gerade passiert.
Glaubst du denn, dass die Leute, die das Konzert sich anhören, dass die nicht vorwiegend eben wegen dir da sind und nicht so sehr wegen der Anti-Atom-Demonstration?
Ich bin überzeugt davon, dass viele hergekommen sind, einfach um sich selber und auch anderen zu zeigen, wie sie über dieses Thema denken.
Bis Mitte der 80er ist die Lorelei also vom Abenteuer zur Institution geworden, ohne ihren Kern ganz zu verlieren.
Ich spiele grundsätzlich sehr gerne Open Airs. Es hat was Abenteuerliches. Sitzt nach dem Auftritt noch irgendwie hinter der Bühne, womöglich sogar noch am Lagerfeuer oder was, und lässt den Abend ausklingen.
Ein Ort zwischen Chaos und Konzept. zwischen Nähe und einer Riesenmenge Fans. Mit großen Bands, die vor kleinem Publikum spielen, und kleinen Bands, die bald darauf zu den erfolgreichsten der Welt gehören werden.
German Television proudly presents from Los Angeles, the Red Hot Chili Peppers.
Zu den Red Hot Chili Peppers kommen wir gleich nochmal ausführlich. Beginnen wollen wir jetzt mit dem ersten Rockpalast Open Air auf der Loreley 1983. Und da war eine andere Band der Newcomer schlechthin.
We're a band from Ireland called U2. Thank you for today. This is Gloria.
U2 gehören heute zu den größten Rockbands aller Zeiten. Die vier aus Dublin kennen sich seit der Schulzeit und machten schon als Teenager Mitte der 70er gemeinsam Musik. Bei ihrem Auftritt im Rockpalast 1981 in Berlin waren U2 gerade auf dem Weg, Stars zu werden. Beim Rockpalast Open Air 1983 waren sie schon kurz vor dem Superstar-Status. Regisseur Christian Wagner, der damals die Bilder vom Rockpalast-Festival ins Fernsehen brachte, erinnert sich gerne an die irische Band.
Der Austausch mit U2 vorher war ziemlich intensiv. Also wir sind relativ häufig und relativ lang in unserer gemeinsamen Hotelbar gesessen und habe viele Fragen beantwortet, die die hatten, was also das Festival anging, beziehungsweise die Umstände, unter denen wir das veranstaltet haben.
U2 hatte sich nämlich einen Eyecatcher für die Bühne ausgedacht. Sie wollten nicht einfach vor dem allgemeinen Backdrop der Festivalbühne spielen, sondern hatten drei riesige weiße Fahnen in den Hintergrund gestellt, die ganze Zeit von einer Windmaschine zum Wehen gebracht wurden. Wenn Bono sang und die Kamera ihn einfangen wollte, dann waren im Hintergrund immer die weißen Flaggen im Bild, was seinem Auftritt etwas zusätzlich Dynamisches gab.
Als ich das dann gesehen habe, dass diese Fahnen zum Einsatz kamen, habe ich sofort gedacht, aha, schau mal, das ist das, was sie sich überlegt haben, um eben halt der speziellen Situation, in der sie da waren, gerecht zu werden. Weil die waren damals weit, weit entfernt von ihrem Welterfolg, den sie dann später hatten, aber haben ganz konsequent bereits daran gearbeitet. Also die haben tatsächlich sich überlegt, was machen wir, damit unser Konzert eben halt eins wird, was aus der Masse von anderen Konzerten heraussteht.
Und wie dieses Konzert an diesem Festivaltag heraussticht. Musikjournalist Stefan Fahrig war damals schon als junger Zuschauer vor Ort.
Also U2 war ja damals eine ganz neue Band. Ich selbst habe sie erst durch ihr letztes Album kennengelernt. Ich glaube, es war ihr drittes Album, mit dem sie auf der Loreley waren. Und es war so direkt dieses Konzert. Du hast Bono mit seiner Magie, die er auf der Bühne ausgestrahlt hat. Du hast diesen fantastischen Gitarrensound gehabt von The Edge. Oder auch diese Schlagzeugbeats, die dann kamen. Und das Ganze ging ja dann hinten raus, stieg ja auf die Mauer und lief über die Mauer noch ein Teil hinweg. Und dann hissten sie die weißen Fahnen.
Ein fantastischer Auftritt, an den Stefan Fahrig sich bis heute erinnern kann.
Ich habe nichts erwartet, um es so zu sagen. Und es war am Ende ein großartiges Erlebnis. Ich habe sie danach noch ganz oft und ganz viel gesehen. Aber dieses Konzert war eigentlich das direkteste, das emotionalste und schönste YouTube-Konzert, was ich jemals gesehen habe.
Auf die Loreley ist Stefan Fahrig damals ganz klassisch mit dem Motorrad gefahren.
Bei mir war es meine alte Moto Guzzi, nur Schlafsack drauf, Zelt drauf, das reichte, wir waren zu fünft unterwegs. Und da war es noch möglich, du bist einfach auf die Wiese gefahren, hast das Bike abgestellt, Schlafsack schon mal runtergeschmissen, Zelt kurz aufgebaut. Damals gab es noch keine Wurfzelte. Wir mussten noch Stangen aufbauen, aber das ging auch schnell. Und das war's. Und dann bist du einfach runtergegangen, Eingang, Kasse. Wir waren damals zu fünft. Wir hatten aber nur ein Ticket. Aber das Problem ließ sich noch lösen zu der Zeit, weil wir bei dem damaligen Einlassordner einfach gesagt haben, was möchtest du? Und dann haben wir noch mal viermal Ticketgeld ihm zugesteckt und kamen rein.
U2 hat also diesen Tag im wahrsten Sinne des Wortes gerockt. Dabei waren die Headliner eigentlich Joe Cocker und Steve Miller an dem Tag. Rockpalast-Regisseur Christian Wagner kann sich auch noch an das erste Konzert von U2 in Deutschland überhaupt erinnern, 1981 im Berliner Metropol.
Da haben die noch als Vorband gespielt und hatten nicht mehr Repertoire, nämlich genau ihr Album. Und das hat 40 Minuten gedauert. Und wenn die Leute dann eine Zugabe wollten, dann mussten die eine Nummer wiederholen. Auf der Lorelei hat es zeitlich gepasst, weil das Zeitfenster eben halt ungefähr 40 Minuten war für U2.
Auf der Lorelei hatten U2 allerdings schon ein bisschen mehr Material. Sie kamen gerade von einer langen US-Tour zurück nach Europa und hatten inzwischen ihr drittes Album herausgebracht. War, mit den zwei Riesenhits Bloody Sunday und New Year's Day. Das Album sprang schnell auf Platz 1 in den britischen Charts und stand sagenhafte 148 Wochen in der Top 100. Von da an war ihr Aufstieg zur Weltspitze unaufhaltsam. Für Christian Wagner hat damals auch der Manager Paul McGuinness wesentlich zum Erfolg der Dubliner beigetragen. U2 bezeichneten ihn oft als fünftes Bandmitglied. Und sie blieben sich auch bis 2013 treu, bis ihr Manager altersbedingt etwas kürzer treten wollte.
McGuinness hat mir und uns lange erzählt, was für eine Philosophie er hatte, was er mit U2 vorhatte. Und mir ist da in Erinnerung geblieben, dass er gesagt hat, ich möchte das so machen, dass die Leute sich die Namen der Band merken, so wie wir es gerne hätten, so wie bei den Beatles. Da hat man von George, John, Paul und Ringo gesprochen und ich würde ganz gerne es haben, dass die vier Namen, also Bono, Edge, Larry und Adam, genauso selbstverständlich sind in der Welt, wie eben halt die Namen der Beatles. Und heute kann man sagen, das war durchaus eine Vision, die er da hatte und die waren, glaube ich, auch ganz erfolgreich, diese Vision eben halt zu realisieren.
Fast geklappt, würde ich sagen. Denn am Ende hat das charismatische Superego Bono Vox doch alle anderen überstrahlt.
Hi, deutsche Freunde, willkommen und viel Spaß bei unserer Show. Auch für unsere Freunde im Osten.
Привет всем нашим друзьям в Советском Союзе!
Benvenuti al nostro spettacolo.
Diese Rockpalast Open Air Show auf der Lorelei war ein absolutes Riesenevent. Zum Höhepunkt der Generation Live TV saßen alle gemeinsam vor den Fernsehern.
Hey everybody, my name is Steve Miller. Welcome to the show.
Real great to be here in the Lorelei.
Some people call me the Space Cowboy. Yeah. Call me the
Ja, nun, die Lorelei ist einfach einer der schönsten Plätze, also die wir für Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland haben. Da spielt ja die ganze Landschaft mit. Im Übrigen im letzten Jahr bei unserer Übertragung haben wir, glaube ich, sogar neue Zuschauer gewonnen, die einfach die schönen Bilder von der Lorelei gern gehabt haben. Zum anderen wollen wir ja nicht ins Gigantomanische gehen. Das ist zwar schon groß, es werden 18.000 Zuschauer kommen, es ist ja total ausverkauft. Aber das ist dann immer noch intimer, so wie die Lorelei gebaut ist, als also diese Riesenstadien mit 50.000 und mehr Leuten, wo man, wenn man ganz hinten steht, im Grunde genommen nicht mal mehr mit Opernglas, sondern nur mit Feldstecher, die Gruppen auf der Bühne einigermaßen sehen kann. Also in einem Wort, wir lieben es dann doch ein bisschen intimer.
Na, ein bisschen intimer. Man geht davon aus, die Sendung wird immerhin in 10 westeuropäischen Ländern und in die UdSSR über Eurovision und Intervision übertragen. Dazu noch in sehr vielen Rundfunkprogrammen. Man geht davon aus, dass heute Nachmittag ab 16 Uhr zwischen 100 und 150 Millionen Menschen dieses Spektakel sehen werden. Kostenpunkt ist rund 1 Million D-Mark.
Sagen Sie, Herr Horné, also was mich nach wie vor fasziniert, ist Ihre Mitteilung, dass da sich einer in den Löwenkäfig begibt. Ist der gefüllt mit Löwen oder geht der da solo rein?
Löwe oder Tiger, das hat man wohl nicht so eng gesehen. Auch mit dem Tierschutz hatte man damals nicht viel am Hut. Und der örtliche Schmied hämmert mal eben einen neuen Käfig zusammen. Das ist alles von heute aus nur noch schwer vorstellbar.
Er ist gefüllt und die beiden Herzchen sind sehr gefräßig. Also sie sind aus einem Basler Tierpark hier angekarrt worden. Und sie waren zu den Leuten, die sie ausladen mussten, recht unfreundlich. Und man weiß, dass er diese Show in Amerika gemacht hat. Man ist gespannt, ob er sie hier in Europa auch produzieren wird. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie die werten Kätzchen, wie die lieben Tiere hier auf das Publikum, auf die Atmosphäre und vor allen Dingen auch auf den Krach reagieren werden. Apropos Krach, vom Krach zur Musik. Wir waren bei den Proben schon hier gewesen und wir möchten uns nicht hier von der Lorelei verabschieden ohne einen musikalischen Eindruck. Und wir haben Joe Cocker mit einem super Titel, den er gestern hier bei der Probe gespielt hat, wofür er schon wahnsinnig viel Beifall bekommen hat.
Life is our guest in Rockefeller's. Will you please welcome Mr. Joe Cocker.
Und wenn Christian Wagner sich an die unzähligen Rockpalast-Konzerte zurückerinnert, dann kommt ihm vor allem eine Musiklegende in den Sinn.
Joe Cocker, das war, fand ich, historisch. Da war eine Einigkeit zwischen Bühne, sprich er und seine Band und Publikum da. Das habe ich in der Form nicht nochmal erlebt. Das war wirklich unglaublich. Also da ist wirklich der ganze Platz, hat sich da kurz mal erhoben und ist ins Weltall gerauscht. Das fand ich großartig.
Ein Ton seines Gesangs reicht und man weiß, es ist Joe Cocker. So besonders ist seine Reibeisenstimme. Kind einer Stahlarbeiterfamilie in Sheffield, beginnt er noch als Teenager in der Band seines Bruders zu singen.
What would you do if I sang out of tune?
Mit seiner Interpretation des Beatles-Titels With a Little Help from My Friends macht er sich beim Woodstock-Festival 1969 unsterblich. Doch er hat nicht viel davon. Er macht erfolgreiche Touren, doch am Ende bleiben nur ein paar britische Pfund für ihn übrig. Die Geschäfte gleiten ihm völlig aus den Händen und der Alkohol tut ein Übriges. Anfang der 1980er wendet es sich für ihn langsam zum Besseren. Innerhalb von 4 Tagen tritt er in Los Angeles auf, spielt ein erstes Konzert auf der Lorelei, dann in Eindhoven in Holland, dann dieses Rockpalast Lorelei Festival, schließlich Lund in Schweden und jetzt verdient er auch selbst endlich an seiner Musik.
You are so beautiful.
Es war einfach vom Gefühl her, ja, du warst da und du musstest nichts tun und du hattest nichts im Kopf außer dieses Konzert und Konzert genießen und es war frei. Also es gab überhaupt keine Zwänge, es war auch niemand da, der dir auf die Nerven gefallen ist und es war auch nichts drumherum. Es gab keine Promostände, es gab kein Zeug und keine Seifenblasen und keine Riesenräder, sondern es war Musik pur. Das war eine echt magische Zeit auf der Lorelei.
So beautiful.
Absolut frei hat der Musikjournalist Stefan Fahrig die Zeit auf der Lorelei wahrgenommen. Und dazu eine Wahnsinnsbandbreite an unterschiedlichen Bands.
Das ganze Festival war besonders zusammengestellt. Also Joe Cocker als die Legende, der in Deutschland da auch richtig seinen Durchbruch erlebt hatte zu der Zeit. Und jeder wartete natürlich auf seinen Schrei bei With a Little Help from My Friends. Und er wusste das auch. Ist doch klar, er steht da und die Musik kommt. Und alle fangen schon an zu lächeln. Und dann kommt dieser Schrei, den wir alle kennen.
Und nicht nur Joe Cocker.
Es ist im Prinzip ja wie auf den ersten Ringveranstaltungen. Ne? Du hattest so eine enorme Bandbreite einfach Musik. Du hattest diese neue Musik mit U2, die damals in Deutschland, wie gesagt, fast gar keiner kannte. Die aber, wo alle nachher fasziniert waren von diesem Auftritt, also quasi in den Bann gezogen worden sind von dieser Band. Du hattest die Stray Cats, diesen Rockabilly-Sound, die verrückt waren, die auf dem Bass gestanden haben.
Die ganze Bandbreite des Rock. Und das hautnah. Die Lorelei ist nämlich architektonisch absichtlich darauf ausgelegt.
Die Loreleibühne hat ja vorne so eine Steinebene, wo sich Musiker bewusst mit Fans treffen können. Also die wurde ja bewusst so eingerichtet, auch mit dem kleinen Gitter, dass Fans über dieses Gitter, unvorstellbar heute, aber da sind die Fans über das Gitter und haben dann mit der Band getanzt.
Ein Erlebnis, das man sich heute kaum noch vorstellen kann.
Also du bist von der einen Welt des puren Rock, des engagierten Rocks, über den Rockabilly, über Charts hin zu US-Bombast an einem Tag. Und das hat die Lorelei ausgemacht. Viele, viele, viele Jahre.
So viele leider dann doch auch nicht. Schon 1985 findet dann das vierte und letzte Rockpalast Open Air Festival auf der Lorelei statt. Die Gothrocker von Killing Joke sind dabei, Ska aus Los Angeles mit den Untouchables, Neo-Rockabilly mit den Blasters, die damals noch völlig unbekannten Crossover-Rocker Red Hot Chili Peppers, die Funkgötter rund um George Clintons Funkadelic mit Thomas Dolby und der Soft-Rocker Chris Rea. Chris Rea hat gerade sein Album Shamrock Diaries herausgebracht, das ihn auch in Deutschland berühmt macht. Chris Reas warme, eingängige Stimme hat einen hohen Wiedererkennungswert. Dazu setzt er musikalisch auf einen unaufgeregten, bluesigen Gitarrensound und schafft so eine Atmosphäre, die bis heute die Menschen berührt.
Total. Das war natürlich für mich als Popradiofrau war das natürlich der Wahnsinn, weil ich fand die Stimme von Chris Rea, die in seinen Songs so vermittelt, immer schon unglaublich schön. Und das dann auf der Lorelei. Und da waren so sanfte Wogen, die dann quasi in dieser Abendluft über diese wahnsinnig schöne Atmosphäre wogten. Und das war fantastisch schön. Also ich meine, das kann man eigentlich nicht mehr übertreffen, diese Kombo.
Efi Seibert, legendäre Radiomoderatorin der Sendung Popshop bei SWF 3 und heutige Leiterin des SWR Hauptstadtstudios in Berlin, hat damals für den Rockpalast die TV-Moderation gemacht. Sie erzählt, dass die Open-Air-Festivals auf der Lorelei nicht nur vor der Bühne im Publikum etwas freundlich-familiäres hatten, sondern dass es auch hinter den Kulissen meist sehr entspannt zuging.
Man hatte die Chance, die wirklich alle kennenzulernen. Und mit all den wilden Dingen, die dann passiert sind, natürlich auch, dass dann irgendwie auch mal ein Fernseher aus dem Fenster flog, bis hin zu, dass man halt abendelang zusammen saß und geredet hat und die richtig kennengelernt hat. Und das fand ich unheimlich toll. Das würde heute eine Band nie mehr machen. Die kommen kurz vorm Auftritt und hauen dann auch gleich wieder ab oder schon während des Auftritts. Und das ist schon was Besonderes. Und so war das da auch. Also man hat wirklich echt viel Zeit mit denen verbracht. Und hat teilweise sind da auch Freundschaften entstanden. Also es ist wirklich, wirklich was ganz Besonderes gewesen, diese Arbeit.
Also es waren so Rituale, die da stattfanden. Dass also alle Bands, die da aufgetreten sind, die wussten, das ist eine Fernsehveranstaltung und dementsprechend müssen wir uns auch einstellen. Das heißt, sie haben ihre ganzen Egos und ihre ganzen Geschichten zurückgestellt.
Ergänzt Rockpalast-Regisseur Christian Wagner und erinnert sich dann doch an eine Band, die ein bisschen aus der Reihe getanzt ist.
Ja, ja, die Chili Peppers haben sich so ein bisschen als Pausenclowns da verstanden und haben sich dann auch dementsprechend verhalten. Und, aber das war auch alles in Grenzen. Also die waren ja als Protégés von George Clinton da und die wussten schon ganz genau, wie ihre Rolle ist. Also die sind jetzt nicht ausfallend geworden oder so, sondern haben versucht eben auf der Scherzebene da zu punkten, was ihnen ja auch gelungen ist.
Ja, die Chili Peppers haben alle überrascht, weil sie nämlich als Bühnenoutfit eine Socke angehabt haben. Und zwar nur eine Socke.
Das Konzert spielen sie eigentlich noch halb angezogen, wie Surferboys aus Kalifornien halt. Oberkörperfrei, mit Shorts und Vans und Socken. Aber zur Zugabe blieb dann nur eine Socke übrig. Allerdings an einem anderen Körperteil angebracht.
Mehr nicht. Das war schon was Besonderes. Also das habe ich vorher und auch nachher nie mehr gesehen. Das war für alle wirklich so. Die standen alle mit offenem Mund da und haben sich überlegt, oh, und nun?
TV-Moderatorin Efi Seibert durfte damals den Gig der Fun-Rock-Band aus L.A. anmoderieren. Die coole Moderatorin lässt sich auch nicht davon aus der Ruhe bringen, als sie Leadsänger Anthony Kiedis auf offener Bühne unverhohlen anflirtet. Ganz kalt hat es sie allerdings nicht gelassen, mit einem der Sexsymbole der 90er Jahre so auf Tuchfühlung zu sein.
Sie gesteht, sie war...
naja, so ein bisschen verguckt schon. Er muss sich vorstellen, ich war damals irgendwie zarte 24 und hatte Haare irgendwie, die bis zum Hintern gingen und dann noch darunter Beine. Mehr hat man nicht von mir gesehen, weil ich hatte wirklich sehr viele Haare. Und die waren noch nicht so wahnsinnig bekannt. Und dachte, ach prima, das Mädel irgendwie steht da auf der Bühne rum, dann kann man die ja mal anbaggern. War nett, aber er hat sich dann doch hinterher für Heidi Klum entschieden.
Ja, Heidi Klum war mit Anthony Kiedis zusammen. Aber Anthony war davor und danach, naja, noch mit vielen Frauen zusammen. Egal, nochmal zurück zur Socke. Für die Leute auf der Lorelei war das ein nettes Gimmick. Und die haben die Zugabe auch ziemlich gefeiert. Doch da war ein kleines anderes Problem. Man sendete das alles ja auch noch live im Fernsehen. Ohne Netz und doppelten Boden.
Das war ja alles live. Es ging alles live so über den Sender. Und man hat immer gedacht, okay, hoffentlich hält das. Und wenn nicht, was ist dann? Und dann kam auch schon ein Anruf von der oberen Etage in den Ü-Wagen hinein. Oh Gott, wir bitten um dezente Kameraführung. Rock on with your countdown.
Bei Veranstalter und Redakteur Peter Rüschel sorgte das sofort für kalten Schweiß.
Also die traten ja auf, nur mit einer Socke bekleidet. Und das lief so gegen 20.45 Uhr, 21 Uhr. Und somit wurde das natürlich voll wahrgenommen. Da waren ja viele Leute mit von dem Apparat. Und somit kriegte der damalige Intendant Friedrich Nowotny einen Schwung von Protestbriefen, die natürlich alle auf meinem Schreibtisch landeten, mit der Bitte, das doch auf Intendantenbogen, also im Namen von Friedrich Nowotny, zu beantworten.
Vor allem ein Brief hat sich tief in das Gedächtnis des Redakteurs gebrannt.
Er stammte von einem aufgebrachten Familienvater. Er erzählte, ja, na, wir haben uns da haben gemütlich in der Familie zusammen Abend zu Abend gegessen. Und dann haben wir uns, weil wir wissen wollten, was unsere Kinder so interessiert, Oma war auch dabei, vor dem Fernsehapparat gesetzt. Und Herr Nowotny, dann dies. Können Sie das mit Ihrer Programmverantwortung vereinbaren?
Und da ist dann keiner auf die Idee gekommen, die Sendung lieber vorzuproduzieren, statt live zu senden? Dann hätte man sowas doch leicht rausschneiden können.
Nein, das ist nie passiert. Und das hat auch damit zu tun, dass man erkannt hat, was die Live-Qualität bedeutete. Dass man eben halt nicht von vornherein wusste, wie es ausgegangen ist, sondern dass man eben halt das Anarchische, das was auch zum Rock'n'Roll gehörte, nicht abschneiden konnte, ohne den Rock'n'Roll zu kastrieren.
Eine coole Haltung, die man sich heute bei manchem Shitstorm wünschen würde.
Die waren ja einiges gewohnt, muss man sagen. Ne? Also die Kameraleute und auch Christian Wagner, der Regisseur, der ja dann im Ü-Wagen saß, die kannten wirklich sehr viele verrückte Sachen von völlig zugedröhnten, über Leute, die ihr Publikum beschimpft haben, über ich weiß nicht was alles. Also es gab sehr, sehr, sehr viele bemerkenswerte Auftritte in dieser Ära und die haben ja auch wirklich viele Jahre produziert. Aber ich glaube, es war schon was Besonderes. Aber die haben das durchgezogen. Also die waren auch wirklich nur noch schwer zu beeindrucken, diese Kombo. Die hatten so viel schon gesehen.
Und dieses Team hat sich für ihre junge Moderatorin noch etwas Besonderes ausgedacht. Als ob der romantische Thrill mit Anthony Kiedis nicht schon ausgereicht hätte.
Wir hatten einen Kran, der im Prinzip eben, was heute Drohnen machen, wenn sie von oben filmen, war damals ein Kran. Das war ein Riesenakt, diesen Kran da irgendwie da aufzubauen. Und das war auch eine ganz wackelige Nummer. Aber da konnte man halt sehr, sehr schicke Aufnahmen von oben über das ganze Gelände, über das Panorama, den Rhein, die Lorelei und die Bühne. Und dann Anthony Kiedis und ich wurden dann in diesen Krankorb gesteckt und nach oben gefahren, weil wir dort oben das Interview machen sollten. Das war schon mal sehr bemerkenswert. Und da gibt es immer noch ein Bild von Anthony und Efi oben im Korb. Und sehr nettes Bild.
Doch waren die Red Hot Chili Peppers damals noch nicht viel mehr als das Warm-up für den eigentlichen Act. George Clinton and Funkadelic.
Wir bleiben gleich da oben und singen weiter. Wir suchen in der Zeit George Clinton. Der hat sie nämlich produziert. George, would you come on, please?
George!
Well, here he is.
George!
You're coming?
We're ready for you, George. We need the lights on this one.
Here he is. The Pope of Black Fun.
I hope you got a sock, George. I mean, if you ain't got a sock, the show is blown.
I don't condone this kind of thing.
You got the rest to go with it?
Oh, yeah. I got protection.
Ich habe ihn nur gefragt, ob auch eine Socke hat und das Restliche, was dazu gehört. Right, und er hat gemeint, dass er sowas überhaupt nicht irgendwo... How do you say condone?
Free your mind, your ass will follow. Right.
Die haben so viel losgemacht, dass es schwierig war zu arbeiten, weil alle vor der Bühne standen und getanzt haben. Das habe ich noch nie erlebt. Das war wirklich unglaubliche Energie, die da von George Clinton rausging. Sogar die Red Hot Chili Peppers selber, die standen auch davor und haben George Clinton angehimmelt, weil der so abgegangen ist.
Free your mind, your ass will follow.
Seit Beginn der 70er gehört er zu den Hauptfiguren des Funk. Und das auf verschiedensten Ebenen. Als Erfinder, Produzent, Sänger, Komponist, Performer. Zwei seiner Bandprojekte waren besonders prägend, Parliament und Funkadelic. Während Parliament musikalische Comics aus einer fröhlichen Zukunft zum Tanzen und Zuhören produzierte, war Funkadelic eher von musikalischen Experimenten geprägt. Und ihre Texte erzählten vom tristen Ghetto-Leben und der damit verbundenen Wut. Aber alles, was George Clinton bis heute produziert, ist wild, politisch und komplett durchgedreht. Auf der Bühne verwandelt er sich in pure Energie. Und seine schrillen Inszenierungen und Shows wirken eher wie ein musikalischer Trip als wie ein klassisches Konzert.
Der hat uns hinterher auf die Bühne geholt. Also wir haben dann alle auch noch mitgesungen, auch in der Aufnahme selber an dem Abend, also im Live-Konzert. Das war schon irre.
Alle eine große Familie. Sowas gelingt wahrscheinlich nur an solchen Orten. Bis auf eine Ausnahme erinnert sich Fernsehregisseur Christian Wagner. Allerdings war das lange vor den Rockpalast Open Airs und er war nur als Zuschauer dabei. Zurück also ins Jahr 1978.
1978 hatten wir vereinbart, ein Einzelkonzert zu machen mit der Band Jefferson Starship oder Airplane, wie sie damals wieder hießen. In der Originalbesetzung waren die auf Tournee und ich hatte als Vorbereitung deren Konzert auf der Lorelei, was stattgefunden hat während einer Tournee, bei der wir dann in Hamburg nach dem Auftritt der Band auf der Lorelei vereinbart hatten, die aufzuzeichnen. Bin also dahin gefahren, habe mir das angeschaut.
Der Konzertveranstalter Ernst Ludwig Harz hat das Konzert damals organisiert. Er ist seit der ersten Stunde auf der Lorelei dabei und wird später zum Organisator der Bizarre-Festivals auf dem Rockfels mit vielen namhaften Indie-Bands, wie zum Beispiel den Ramones, den Pixies, The Cure, New Model Army oder Iggy Pop. Aber gleich eines seiner ersten Open-Air-Konzerte ging gründlich in die Hose.
Nee, Jefferson Starship, 78, ja. Ja, sagen wir so, und das war schon ein ganz komischer Tag und wir waren da Backstage und die Atlanta Rhythm Section, die angekündigt, die war gar nicht da. Stimmung war eigentlich gut und Leo Kottke durfte immer weiterspielen und hinter der Bühne wurde dann gesagt, ja, Problem ist, dass Grace Lick krank ist. Und da hat man hin und her überlegt und der Rest der Band wollte eben ohne sie nicht auftreten. So. Und die Leute waren natürlich dann sauer. Ja. Und ja, dann auf einmal ging es los. Ja. Dann wurde dann die Bühne gestürmt und dann... Das war
ein crazy Moment, denn es ging dann richtig zur Sache.
Das ging langsam los, dass eben halt so die ersten Reihen angefangen haben, da laut zu protestieren. Die Lorelei ist auch relativ günstig für solche Geschichten. Oder die Bühne ist vom Zuschauerraum relativ leicht zugänglich. Das Prinzip der Lorelei oder des Amphitheaters auf der Lorelei ist in Stufen. Und man konnte relativ leicht über niedrige Stufen auf die Bühne kommen.
Wir waren eher Backstage, aber die Situation war schon sehr, sehr strange. Also sowas habe ich eigentlich im ganzen Konzertleben sonst nicht erlebt. Ja, dass die Besucher, und das waren ja im Großteil Amerikaner damals. Wir waren ja zu der Zeit noch viele Amis hier stationiert. Und die haben einfach ihren Frust zum Ausdruck gebracht. Und ein bisschen die Bühne zerlegen.
Wie das bei solchen Geschichten öfter mal ist, da kommt dann so eine Stimmung auf, wo das dann immer stärker wird. Und dann sind auch schnell Gegenstände gefunden, mit denen man dann Zerstörung anrichten kann. Also das geht dann schon bei einfachen Flaschen los, die Leute vielleicht dann mitgenommen haben, weil damals waren die Kontrollen beim Einlass von solchen Geschichten noch nicht so stark, wie sie zum Beispiel heute sind. Auf alle Fälle hat es darin geendet, dass irgendjemand dann angefangen hat zu zündeln und dann Sachen in Flammen aufgingen. Es war auf alle Fälle ein riesen Tohuwabohu und es waren unfassbar viele Leute auf der Bühne. Und das war so der Eindruck, wo ich gedacht habe, okay, also da ist nichts mehr zu holen.
Christian Wagner war vom Anfang des Rockpalast mit dabei und hat auch die kleine Zwangspause erlebt, die die Sendung zwischen 1986 und 1990 erlebt hat. Musikjournalist Stefan Fahrig hat zusammen mit vielen anderen Fans des Formats getrauert.
Also bis 85 war der Rockpalast Kult, war das fantastische Künstler. Und dann ist es, glaube ich, hinten raus sind ein bisschen die Künstler weggebrochen. Dann ließ der Zuspruch in der Krugerhalle auch nach. Dann kam auch der WDR und hat bei Herrn Rüschel mal vorgesprochen, ob sich das irgendwie ändern ließe. Es ließ sich nicht mehr ändern und insofern war das ein ganz einfaches Prinzip. Du hast keine Leute mehr, du hast keine Einschaltquote mehr und deshalb wurde der Rockpalast dann 86 folgerichtig wegen mangelnder Einschaltquoten und auch Nachfrage, was das Publikum angeht, bei den Live-Veranstaltungen einfach eingestellt. Und damit wirklich eine tolle, tolle Fernsehzeit war vorbei.
Und das alles führt dazu, dass auch der Rockpalast die Lorelei verlässt. Auch wenn es 10 Jahre später nochmal einen Wiederbelebungsversuch gibt.
Rockpalast-Erfinder Peter Rüschel hat dann nochmal einen neuen Versuch unternommen, 1995. Das zunächst unter einem anderen Namen, Rock Live. Das war dann, ja, musikalisch nicht mehr so breit aufgestellt. Und es hatte auch, glaube ich, einen Nachteil, dass es nicht vom Rockpalast mehr selber produziert wurde, die ab 95, sondern dass sie nur noch ihren Namen quasi gegeben hatten.
Hier sind live auf dem Bizarre Festival und im Rockpalast Garbage!
Ende der 80er Jahre ändern sich auch einige andere Dinge auf dem Rockfels. Vor allem die Musik wird noch etwas vielfältiger. Mit dem Bizarre Festival werden Alternative und Indie zu einer prägenden Farbe. Reggae gibt's beim Summer Splash, es gibt plötzlich auch Comedy-Festivals, Schlager, Klassik und Musical. Und als besonders exotischer Ausreißer Rap oder Hip-Hop.
So, jetzt muss ich mal kurz hier etwas richtigstellen, ja? Weil dass die Geschichte von uns und der Lorelei ist älter als Menschengedenken. Da hattet ihr noch gar keine Datenerfassung. Da haben wir gerade einen Plattenvertrag bei Sony gehabt.
Guten Abend. Die fantastischen Sie sind hier. Viel gewinnt. Hey. Mit Mikrofonprofessor SM Mudio. Mit dem Plattenkratzer. Diotos Marquis. Und mit diesem Mann.
Das ist Thomas D. von den Fantastischen Vier.
Das war 1900, ich schätze mal, 89 oder 90, ja. Und wir sitzen da bei Sony. Und die Sonys, jetzt haben wir euch gesigned, gibt es sonst noch irgendwas, was wir für euch tun können? Und ich hatte einen Flyer in der Tasche. Ich glaube, die hießen damals noch gar nicht Flyer, sondern eher so Handzettel. Und da stand drauf, Gangster-Treff auf der Lorelei mit Ice-T. Den Rest habe ich vergessen.
Und ich, der Größenwahnsinnige in der Band, legte Sony auf den Tisch und sagt, ja, hier wollen wir spielen. Und die Sony hat das klar gemacht und wir haben da gespielt.
Und 1991 gab es zwar Hip-Hop-Fans.
Aus Deutschland. Die waren aber kein Fan vom deutschen Hip-Hop, weil den gab es ja noch gar nicht zu der Zeit. Und dann kommen wir auf die Bühne zwischen oder vor, natürlich lange vor Ice-T und Kollegen und haben unseren Scheiß da abgerippt. Und die Leute haben es nicht geglaubt, weil sie sowas noch nie gehört haben.
Zeigt uns doch mal eure Hände, Lorelei, people!
Es dauert dann eine mittlere Ewigkeit, bis Fanta 4 wieder auf der Lorelei spielen. Und inzwischen haben sich die Proportionen für sie wohl ein bisschen verschoben im Verhältnis zu damals, als die Deutschrapper noch keine so große Nummer waren.
Ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat bei dem Gangstertreffen. Die Bühne war riesig. Da ging die Tribüne, also da wo die Zuschauer sind, ging so hoch wie in so einer Mega-Arena. Und das war das größte Ding, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Und dann betrete ich knapp 20 Jahre später die Bühne wieder und die ist voll klein. Das ist ja eine ganz süße Outdoor-Location. Da könnte man ja fast Puppenspiele drauf, oder nicht ganz. Oder meine Erinnerung spielt mir, wie heißt es, ein Schnäppchen, oder eine Posse, ein Streich, spielt mir ein Streich, weil damals war das riesig und mittlerweile ist es eigentlich angenehm süß, vertraut und so ein bisschen was Kleineres, was man so zwischendrin mal spielen kann.
Zwischendrin, aber mit 100% Einsatz.
Diese Konzertlocations sind extrem wichtig, finde ich. Das ist ja, naja, es ist keine Subkultur, aber das ist auf jeden Fall etwas, das hat Historie. Es hat eine Geschichte und da hängen natürlich auch bei ganz vielen Leuten viele Geschichten dran. Also sowas muss man immer supporten.
Und die Lorelei trumpft mit einer architektonischen Besonderheit in Bezug auf das Publikum auf, was Fanta 4 durchaus schätzen.
Durch diese steile Empore am Amphitheaterbühne sind die relativ nah dran. Und es ist ein Konzert, wo du nicht das Gefühl hast, du spielst ein Stadion. Sondern du spielst eine schöne Open-Air-Bühne und das ist natürlich von der Location her ist die auch ein Traum, anfahrtstechnisch für die Fans, glaube ich, nicht ganz so einfach, aber ein Erlebnis zu spielen. Wir müssen ja immer die Fähre nehmen. Ich bin ja mal mit der Fähre mit meinen Fans dann rübergefahren, da war da schon Party.
Und Party und Fanta 4, das geht immer gut zusammen.
Also, wir hatten einmal unseren Fanclub eingeladen oder eben Mitglieder unseres Fanclubs, um am Nachmittag schon irgendeine Party zu machen. Miller hat aufgelegt. Ich glaube, es war irgendeine neue Platte, die wir da präsentiert haben. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Das war ein Abenteuer, weil ich musste dann natürlich zwischen diesem Nachmittagsevent und dem Konzert irgendwie nochmal nüchtern werden, weil ich am Nachmittag mit den Fans schon so reingehauen hatte, dass es bedenklich war. Ich glaube, ich durfte mich nochmal eine halbe Stunde hinlegen und dann ging es wieder. Aber das war ein Nachmittag schon so ein Fass aufmachen, das machen wir normalerweise auch nicht.
Und bei so einem Rausch wird einem dann auf der Lorelei auch so manches klar.
Du kannst dir förmlich vorstellen, wie die alten Seeleute auf Rum und Zitronenwasser oder was die damals hatten, ja nicht viel, bisschen Fisch, dann diese da hochgeguckt haben und sich eingebildet haben, die Meerjungfrau ruft nach ihnen und dann die Kurve nicht gekriegt. Also das steckt da alles drin. Wenn du da bist, finde ich, wirst du schon ein bisschen mitgenommen von diesem Zauber der Geschichte.
Das ist doch der perfekte Moment, um nochmal zu hören, wie schön die Lorelei auch früher schon besungen wurde.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.
Wow. Ich dachte immer, das Lied der Lorelei wäre Lorelei, lei, lei, tausend Schiffe ziehen vorbei und so weiter. Aber das war wahrscheinlich die deutsche ABBA-Version. Ein Schlager nur über die Lorelei. Ah, irgendwas war mit Liebe und Schmerz. Das hängt ja alles zusammen.
Und Thomas D. reiht sich auch gerne ein unter die, die die Lorelei besingen.
Na, Hip-Hop ist ja mittlerweile auch schon fast etwas Antiquares, wie sagt man da? Wie passt es zu Hip-Hop? Ich meine, wie passen die Fantas zu Hip-Hop? Ja, Hip-Hop ist ein schöner Begriff, da kamen wir her. Wir haben ihn ja früh schon auch zu unserem eigenen gemacht, zu unserer eigenen Musik. Und dementsprechend passen wir da gut rein, weil die Fantas sind ja auch sowas wie die mittelalterlichen Ritterrapper des Hip-Hop.
Und deswegen ist die Lorelei immer wieder ein Muss für die Fantastischen Vier. Auch nächstes Jahr.
Ja, das ist Standard. Gesetzt. Die muss gespielt werden. Ich meine, wir haben sie ja ein paar Mal gespielt, aber wir sagen ja auch nicht, dass es das letzte Mal ist. Ne? Und ich glaube, wir bleiben der Lorelei treu. Aber auf dieser letzten Tour durfte sie natürlich auch nicht fehlen.
Es geht also weiter mit dem Rockfels. Auch wenn er jetzt zeitweilig zum Rapfels wird. Aber Spaß beiseite. Wenn man sich die Rockpalastzeit nochmal vergegenwärtigt, dann wird einem die Einmaligkeit dieses kurzen Zeitabschnitts bewusst. Tausende stehen vor der Bühne. Gleichzeitig sitzen Millionen vor dem Fernseher. Und alle erleben genau denselben Augenblick. Live heißt wirklich live. Ohne Netz, ohne doppelten Boden, ohne Möglichkeit, irgendetwas zurückzuspulen. Ob jemand nur mit einer Socke auftritt oder sich ein Sänger in einen Tiger verwandelt, es geschieht und alle sind dabei. Gemeinsam in einem unkontrollierbaren Moment. Heute ist alles jederzeit verfügbar, aber jeder streamt für sich. Damals war es ein Ereignis, heute ist es Content. Und vielleicht ist genau das der Punkt, an dem etwas verloren gegangen ist. Nicht, weil es schlechter geworden ist, sondern weil dieses eine geteilte Jetzt verschwunden ist.
Das nächste Lied müssen die meisten von euch kennen.
Kelly Family, da sind wir überrannt worden. Das war ein Wahnsinn. Wir hatten dann plötzlich eine Situation, dass Kinder von ihren Eltern an dem Donnerstagabend, Freitag hingebracht wurden. Die Eltern weg, die haben da übernachtet, weil sie den ersten Platz haben wollten, um auf die Bühne danach zu kommen. Haben das Jugendamt alarmiert, haben da Betreuungen mit dem DRK gemacht.
In unserer nächsten und leider schon letzten Folge hören wir etwas von den organisatorischen Herausforderungen der Open-Air-Festivals auf der Lorelei.
Ein Jahr hatten wir so Rockette oben. Die meisten waren friedlich, aber es gab immer Verrückte dabei, die haben dann ganz einfach zugeschlagen.
Wir erfahren, wie sich die Open-Air-Festivals und das Publikum langsam auf den Rockfelsen verändern.
Am Anfang war das sehr gemischt und natürlich waren da die Gruftis geschminkt und mit den Frisuren. Und im Endeffekt kann man sagen, vor allem bis zum Ende des Bizarre Festivals in 2003, dass das Publikum deutlich jünger geworden ist. Ja, das war ein ganz gravierender Punkt. Am Anfang war das älteres Publikum, die damals Susie and the Banshees, Iggy Pop oder The Mission gehört haben. Und das Publikum wurde dann immer jünger, was wir natürlich sehr begrüßt haben, weil es natürlich auch eine Erweiterung der Publikumsstrukturen war.
Und dass jetzt auch immer mehr andere Musik auf dem Rockfels zu hören ist.
Ich glaube aber auch, dass sich heute Musikgenres geändert haben, dass Schlagermusik so erfolgreich ist, wie es heute Lene Fischer halt tut, hätte es vor 20 Jahren sich keiner vorstellen können.
Steve Rothery von Marillion und Francis Rossi von Status Quo blicken auch nochmal mit uns zurück auf die Geschichte von Open-Air-Konzerten und ihrer Veränderung bis heute. Und Fotograf Herbert Piel, der von Beginn an auf der Lorelei Bilder von den Künstlern geschossen hat, versorgt uns ebenfalls noch mit ein paar Insights.
Wer kann schon sagen, dass er mit Ted Nugent Armdrücken gemacht hat und ich gebe zu, auch verloren habe, aber es ist ja auch kein Wunder. Ich glaube, wenn ich gewonnen hätte, hätte er mich erschossen.
Wir schauen auf die Veränderungen und welche Probleme damit für den Rockfels verbunden sind, aber wollen auch über die Perspektiven von Open-Air-Veranstaltungen nachdenken. Das war Folge 4. Unseren Podcast gibt's in ARD Sounds und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen.
Hier, während wir kurz umbauen für Folge 5, eine kurze Durchsage. Leute, macht langsam. Wer hier auf die Bühne kriecht, dem versohle ich den Hintern. Ich bin ja gleich wieder fort. Also, hier, aufpassen. Es gibt einen Podcast für die von euch, die zu viel Zeit im Internet verbringen. Also alle. Too Many Peps heißt der. Danke, ich finde den auch super. Könnt ihr gerne mal reinhören. Den Podcast findet ihr wie immer auf ARD Sounds. So Leute, es geht weiter. Ich wünsche euch was und viel Spaß. mit unserer letzten Folge von Open Air, 50 Jahre Lorelei.